Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema Highschool, ja, Kanada. Kanada hatten wir schon mal, allerdings mit Mädchen. Mit Jungs ist es immer ein bisschen schwierig, obwohl sie genial aus ihrem Auslandsjahr zurückkommen. Haben sie doch manchmal ein paar Schwierigkeiten, vor das Mikro zu gehen. Diesmal freue ich mich, dass wir Tim aus Dresden gewonnen haben. Tim hat eine ganz besondere Geschichte. Aus dem Grund machen wir auch den Podcast, weil wir wollen auch einige helfen, die jetzt noch ein bisschen in der Nische sind. Was das für eine Nische ist, wird uns Tim mal kurz erläutern. Tim, erstmal herzlich willkommen und wunderschön, dass du dabei bist. Stell dich mal kurz vor und sage mal, warum für dich das Highschool-Jahr so wichtig war. Vielleicht auch, warum du nach Kanada gegangen bist, und dann folgen weitere Fragen.
Erstmal hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Der Grund, weshalb ich unbedingt nach Kanada wollte, war eigentlich, dass ich zuerst in die USA wollte. Aber da ich das die ganze Entwicklung politisch eher etwas schwieriger war und Trump viele neue Anhänger bekommen hat und viel gewählt wurde, habe ich mich da nicht so besonders sicher gefühlt und dachte mir, was werden so eine zweite Option. Und durch das Kanada ja jetzt nicht ganz so weit weg war, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht dahin gehe. Habe mich dann auf Vancouver Island verkrochen. Eine wunderschöne Insel. Und war da in Nanaimo. Das ist in der Nähe von Victoria, ungefähr 2 Stunden, 1,5 Stunden entfernt. Und war da auf der Ladysmith High School.
Vancouver Island hast du dich verkrochen, also manche träumen davon, dort mal präsent zu sein. Ich finde das immer schön, wenn du sagst, ich war in der Nähe von Victoria 1,5, 2 Stunden entfernt. Das sind eben ganz andere Ausmaße. In Nordamerika, egal jetzt ob USA oder Kanada, ist eben eins, dass man die genialen Highschool-Nachmittage hat, wie du die verbracht hast, wirst du uns sicherlich noch erzählen. Eine Anmerkung möchte ich machen bezüglich Trump. Also keiner unserer Schüler wohnt beim Herrn Trump im Weißen Haus. Also die sind alle bei ausgesuchten Familien, die einen ziemlich harten Auswahlprozess durchlaufen sind. Unter anderem, das hängt auch mit der ersten Amtsperiode vom Herrn Trump zusammen, wird seitdem auch die politische Meinung abgefragt. Also genauso auch wie bei der Toleranz gegenüber Religion, dass man jetzt den Austauschschülern irgendwie eine politische Meinung überstülpt. Und aus dem Grund wollte ich ganz einfach mal die Info dazu geben. Gehen wir mal ein bisschen chronologisch durch. Du bist in Kanada angekommen. Was hattest du für eine Gastfamilie? Wie hat sie dich aufgenommen? Wie hast du dich wohlgefühlt? Hattest du Gastgeschwister? Hattest du eventuell noch einen Austauschschüler?
Also an dem Tag, wo ich angereist bin, habe ich meine Gastfamilie direkt kennengelernt. Die haben mich vom Flughafen abgeholt. Und dann habe ich alle in den Arm genommen und wir haben meine Koffer geschnappt und sind erstmal auf eine kleine Tour durch unsere Stadt gefahren. Und wir haben so die besten Plätze der Stadt so ein bisschen angeguckt. Wir waren an einem See, wir waren allgemein am Strand so ein bisschen. Wir haben direkt die Schule angeguckt. Und dann sind wir zu meinem neuen Zuhause für die nächsten 10 Monate gefahren. Ich habe mein Zeug ausgeladen. Ich bin hoch in mein Zimmer. Ich bin direkt wieder runter, weil ich eigentlich mich gar nicht verkriechen wollte, weil ich normalerweise eher so ein bisschen zurückhaltender bin, aber ich hatte einfach so viel Lust, unbedingt meine Gastfamilie kennenzulernen, irgendwas zu machen. Dann angefangen mit meiner Gastmutter zu reden. Wir haben uns darüber unterhalten, wo ich herkomme, was ich mache. Sie wusste das schon so grob, aber einfach ein bisschen detaillierter. Wir haben uns dann über Essen machen unterhalten. Da habe ich so ein bisschen erzählt, ja, ich habe noch nie, also ich koche selber, aber so meist eher so alleine, statt mit anderen. Da war sie so, ja, dann lass doch heute zusammen Barbecue machen. Dann habe ich an meinem ersten Tag, wo ich das erste Mal in Kanada war, gegrillt mit meiner Gastfamilie, besonders mit meiner Gastmutter. Und wir haben Burger gegessen, was eine wunderbare Sache einfach war, weil ich das so noch nie gemacht hatte.
Was du ansprachst, ich bin etwas zurückhaltend, aber ich wollte ganz einfach mit meiner Gastfamilie sprechen. Ist auch so schön von Rückkehrern, die sagen immer, du hast nie Angst, die Menschen anzusprechen. Muss man sich mal überlegen, was hier in Deutschland so passiert. Tim, ich hatte zu Beginn gesagt, dass du, ich will nicht sagen, ein Nischenprodukt bist hier bei uns, was das Highschool-Jahr betrifft, aber wir machen auch den Podcast. Wir wollen aber den Fokus nicht darauf legen, sondern ganz einfach auch mal darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Highschool-Jahr für dich war, weil wir hatten ja auch in dein Profil reingeschrieben. Nach dem Profil wählen dich ja immer Gastfamilien aus oder werden unsere Teilnehmer von Gastfamilien ausgewählt, dass du homosexuell bist. Wir haben ja schon mal im Vorgespräch gemacht, dass du sehr offen damit umgehst. Ja, wo ich glücklich bin, wenn ich sehe, welche Ausstrahlung du bekommen hast. Du bist ja auch ziemlich stark geworden durch dein Fitnesstraining und so weiter. Und vor allen Dingen, wenn ich dich habe in den ersten Beratungen gesehen, deine Großeltern waren ja sehr engagiert, dann hast du es, glaube ich, auch zu verdanken, dass Kanada möglich wurde, dass du doch sehr in dich gekehrt warst und viele Sachen musstest verarbeiten. Und da bist du sicherlich nicht der einzige Junge oder das einzige Mädchen, die Probleme hat mit der Sexualität. Und deshalb ist das Auslandsjahr wichtig für die Persönlichkeitsbildung. Deshalb, Tim, mal kurz vielleicht dazu, wie hat die Gastfamilie das dann aufgefasst? Wie war das in der Schule? Und was sagst du mal im Nachhinein, dass wir das jetzt nicht zu sehr ausbreiten, im Nachhinein, wie wichtig dieses Highschool-Jahr war, um jetzt eben so das auszustrahlen? Ja, du bist auch hier am Gymnasium in Dresden, dass du sagst, so bin ich. Ich liebe mich. Nehmt mich so, wie ich bin. Ansonsten lass.
Also das Ding mit meiner Gastfamilie war, die wussten das eigentlich ziemlich direkt. Ich habe das jetzt nicht direkt in mein Profil geschrieben. Ich bin Tim, ich bin schwul, sondern das war eher so die Intuitionssache von ihr, glaube ich. Dadurch, dass meine Gastmutter auch Lehrerin ist, hat die natürlich auch die sozialpädagogischen Fähigkeiten und merkt sowas, glaube ich, auch relativ schnell. Dadurch, dass sie natürlich auch auf Kinder mit Bedürfnissen so eher eingehen muss. Ich hatte wirklich eine wunderbare Gastfamilie, mit der ich auch immer noch Kontakt habe viel, die mich so herzlich aufgenommen hat und so war, es ist mir egal, wer du bist und was du machst, ich unterstütze dich. Es war so schön zu sehen, dass ich in einer Familie gelandet bin, die mich einfach so genommen hatte, wie ich bin. Dadurch, dass ich mit meinen Großeltern aufgewachsen bin, dass alles immer ein bisschen schwierig war, mit Sexualität ausleben und einfach ich selbst zu sein, war das alles in so den älteren Generationen, ich will nicht sagen, verwerflich verworfen wird, sondern es ist einfach, es will keiner drüber reden und ist alles ein bisschen schwierig immer. Und es wird halt als falsch auch teilweise angesehen. Und meine Gastfamilie in Kanada war total liebevoll, hat mich aufgenommen und hat mich unterstützt. Und ich habe einfach aufgrund dessen ganz neue Seiten an mir kennengelernt und habe mein Selbstvertrauen damit auch aufgebaut, einfach weil ich mich nicht mehr versteckt habe. Weil ich wusste, wenn ich nach Hause komme heute, habe ich eine ganze Familie hinter mir stehen, die mich unterstützt, wenn irgendwas vorgefallen ist, oder die sagt, lass doch shoppen gehen zusammen und wir kaufen dir ein paar coole neue Sachen. Und in der Schule zum Beispiel war das auch eigentlich sehr entspannt, muss ich sagen. Die Lehrer waren auch voll hinter mir, dadurch, dass ich dann auch irgendwann angefangen habe, ein bisschen extravaganter zu kleiden, ein bisschen mehr auffallend. Ich habe meine Haare angefangen zu färben, ich habe mir Piercings stechen lassen. Alles so Sachen, die ich in Deutschland, glaube ich, mit 20 noch nicht gemacht hätte. Die Lehrkräfte haben einfach sehr positiv reagiert, haben mich auch unterstützt. Und natürlich gab es auch so ein bisschen die Konservativeren in unserer Schule, die dann halt so versucht haben, mich runterzumachen oder versucht haben, mich persönlich anzugreifen. Und es natürlich auch teilweise geschafft haben, wenn es mal einen schlechten Tag hatte. Aber meine Schulleitung zum Beispiel hat mir einfach da auch unfassbar geholfen, weil ich bin dann zum Council Office gegangen und habe dann so ein bisschen erzählt, da gibt es welche, die versuchen, mich zu nerven und die mich nicht akzeptieren und versuchen, mich einfach fertig zu machen mental. Die Lehrkräfte, die ich das erzählt habe, sind da zur Schulleitung und meine wunderbare Schulleitung hat sich dann darum gekümmert und hat dann gesagt, ja, Tim, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn es wieder vorkommt, dann kommst du wieder her, aber das dürfte eigentlich nicht mehr passieren. Meine Schulleitung, ich weiß nicht, was sie denen gesagt hat, aber es hat scheinbar genug gebracht, dass sie mich in Ruhe gelassen haben dann.
Und genauso ist es, so wie du das jetzt auch geschildert hast, auch so wie ich dich habe nach deiner Rückkehr kennengelernt, ist es ja genauso auch die gemobbt werden oder die jetzt sehr introvertiert sind und so weiter. Die werden ein Leben lang, und das sind eben die meisten, nicht bloß junge Menschen, auch Erwachsene, werden ein Leben lang gebückt durch ihr Leben gehen. Wenn jetzt junge Menschen zuhören, macht ganz einfach dieses Auslandsjahr, auch wenn ihr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal seid, ihr braucht ganz einfach diesen Entwicklungsturbo in eurer Persönlichkeit, So wie sich Deutschland momentan entwickelt. Und ich sehe das bei unseren Zwölftklässlern. Die können ja nichts dafür, aber es ist. Aber Tim, es geht um dich. Hattest du noch ein paar Ängste, wo du bist in das Flugzeug gestiegen? Welche waren das? Im Endeffekt sagen die meisten, die haben sich nicht bestätigt, aber ganz angstfrei bist du sicherlich nie in das Flugzeug.
Nee, das stimmt. Ich bin ins Flugzeug rein. Ich dachte mir, hab eigentlich noch gar nicht realisiert, so richtig. Also erst einen Tag, bevor ich überhaupt geflogen bin, ist mir klar geworden, dass ich jetzt gleich für ein ganzes Jahr lang in einem anderen Land bin, wo ich noch nie war. Und als ich dann so mein Ticket gescannt worden ist und ich aufs Flugzeug bin am Dresdner Flughafen, war ich so, okay, jetzt geht's wirklich los. Ich fliege jetzt nach Kanada. Das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen die Angst genommen. Natürlich gab es auch noch so Ängste wie, was ist, wenn meine Gastfamilie mich nicht mag? Oder was ist so, wenn ich meinen Flug verpasse beim Anschluss in Vancouver? Oder was ist, wenn mein Gepäck nicht ankommt und sowas? Aber das sind eigentlich im Nachhinein, denkt man, das sind total banale Sachen. Wenn zum Beispiel ein Koffer nicht ankommt, ist es ja auch nicht so wichtig, weil das Einzige, was da drin sind, sind ja an sich nur Klamotten, weil du das Wichtigste ja sowieso mal bei dir haben musst. Im Nachhinein bin ich so, ich hätte das Ganze entspannter machen können. Aber wenn man halt so kurz davor ist, ist es natürlich immer ein Riesenaufbraus. Einfach, weil man so eine Erfahrung eben noch nie gemacht hat.
Aber genau, was du sagst, sagen ja all unsere Teilnehmer. Aber deshalb ist es ja auch wichtig, dass du diese Erfahrung machst. Ansonsten trägst du die ja ein Leben lang mit. Gerade was du so schön sagtest, es sind Banalitäten. Und genau so ist es. Es wird so viel in Deutschland geredet, wo ich immer sage, das ist so banal. Überlegt euch doch mal, wie ihr vorwärts kommt, wenn ihr unzufrieden seid. Was könnt ihr verändern? Was könnt ihr verbessern? Aber das sind so Banalitäten mit Jammern und Mitleid erhaschen und, und. Ja, wo du hast die Kanadier zum ersten Mal gesehen, deine Gastfamilie, du bist ein bisschen in der Stadt gebummelt. Wie groß war denn deine Stadt, wo du gewohnt hast, oder war das ein Dorf?
Das war ein ziemliches Dorf. Also ich glaube, wir hatten vielleicht 1000 Einwohner knapp.
Ja, unseren Rekord hält Rana. Ich sage immer, Dorfteil, 411 Einwohner hatte die in den USA. Und die hat nicht einmal gesagt, wo war ich denn? Oder Vincent, der war in Texas auf einer Farm, da hat sie eine halbe Stunde mit dem Bus oder mit dem Auto bis zur nächsten Bushaltestelle. Aber nie kam irgendwie, oh Gott, ich war am Ende der Welt. Ja, wo du hast die Kanadier gesehen, wo du bist in die Schule gegangen. Wie war denn so der erste Eindruck? Weil der erste Eindruck ist ja immer bei uns so entscheidend, so sind wir ja programmiert, in den ersten 7 Sekunden, ohne dass du ein Wort mit den Leuten gesprochen hast, hast du dir ein Urteil gebildet. Wie war das der erste Eindruck in Kanada für dich?
Es war auf jeden Fall anders, als wenn ich jetzt so Deutsche gesehen habe. Ich glaube, der erste Eindruck, so, um das so in Worte zu fassen, war so ein bisschen entspannter und gelassener und unter anderem auch freundlicher. Auch ja, weil Kanadier einfach, die haben nicht so einen Stock im Arsch, wie man so schön sagt. Die begrüßen einen ganz herzlich, die fangen direkt an, Konversationen aufzubauen. Und man kommt direkt ins Gespräch und tauscht sich aus. Und das ist auch eine Sache, die nicht nur mit meiner Gastfamilie so war oder mit Freunden oder in der Schule allgemein, sondern auch im Einkaufsladen. Du gehst irgendwo einkaufen, bei Country Grocer zum Beispiel, und du gehst dort rein, holst dein Zeug und gehst an die Kasse und du führst halt wirklich einen sehr guten Smalltalk mit den Kassierer. Natürlich ist es jetzt nichts groß quatschen, es ist halt einfach, wie war dein Tag? Was hast du so gemacht? Ich mag dein Outfit oder über die Produkte, die man kauft und sowas, was in Deutschland ja nicht der Fall ist. Du gehst an die Kasse, sagst Hallo, bar oder mit Karte, bar. Und dann bezahlst du und gehst wieder. Und das war auch, also es war eine Sache, an die ich mich auch wieder umgewöhnen musste, wo ich wieder in Deutschland war, dass man einfach nicht diese Nettigkeiten entgegenbekommt, auch wenn die vielleicht nicht immer echt ist, aber die sich trotzdem einfach für das Klima in dem Laden oder allgemein das Klima mit den Menschen, mit denen man sich unterhält, das einfach viel angenehmer gemacht hat.
Das sagen ja manche auch, die sagen, in Deutschland ist man ja schnell dabei, kleine Oberflächlichkeit da auszusehen. Und die sagen, lass es doch oberflächlich sein. Durch dieses Smalltalk, Johanna meinte auch, die ist manchmal durch die Straßen gegangen. Manchmal hast du ja einen Hänger am Tag, im Tag drin. Und ich sagte, irgendwie habe ich das wahrscheinlich in mein Gesicht zum Ausdruck gebracht. Und dann habe ich Leute angesprochen, hey. Und ich sagte, dann hast du einen herrlichen Smalltalk. Und irgendwie bist du erleichtert weitergegangen. Und ich dachte, das ist doch herrlich. Und am Anfang gibt es eben, dass sie sich auf den Smalltalk einlassen, weil das ist nun etwas anders. Was mir zum Beispiel auch positiv aufgefallen ist, ich bin ja jetzt nicht der große Weltenbummler, aber wo ich das erste Mal in England zum Beispiel war, mein Sohn wohnt ja schon 10 Jahre jetzt in England, bin ich dankbar, dass ich das so erleben darf. Dieses multikulturelle Leben, das sind ja Einwanderungsländer. Und du hast ja dort wirklich alles durchmischt. Ich habe früher immer gesagt, in London, wo mein Sohn hat Master gemacht, bin ich in London immer am liebsten U-Bahn gefahren. Weil du hast dort alles durchmischt. Und ich habe immer gesagt, das ist wie bei Mischlingshunden. Da ist alles. Und die Leute so zu beobachten, wie die sich geben, wie so die Körpersprache ist und so weiter. Und das ist für mich so was Gesundes, Gewachsenes. Das ist nicht so über den Ast gebrochen wie in Deutschland mit einmal viele Leute. Und wenn du dann eben auch siehst, wie das alles harmoniert oder wenn wir mal in Kaffee sind und so weiter, wie die sich alle unterhalten und so weiter, das hast du doch sicherlich in Kanada genauso wahrgenommen. Das ist doch wunderbar, wenn du so eine Vielfalt hast.
Ja, absolut. Es ist dieses Multikulturelle, was man einfach hat. In Kanada war total cool, weil egal wen du angeguckt hast, jeder sah anders aus. Und es war einfach schön zu sehen, dass so diese Kulturen sich so vermischen waren. Und dass man natürlich auch die kanadische Kultur in dem Sinne kennengelernt hat, aber gleichzeitig auch die traditionell kanadische, also mit den indigenen Ureinwohnern und auch einfach von den anderen hier Schülern und Ähnlichem war das einfach alleine an unserer Schule so ein Multikulti-Tag immer, dass es einfach so cool war, sich so mit Leuten zu verständigen, die unter anderem aus Deutschland sind, aber du hast trotzdem Englisch gesprochen und auch einfach Tradition zu lernen, die halt die indigenen Ureinwohner dort machen, war eine Erfahrung, die man halt in Deutschland so nicht bekommt.
Du hattest ja gesagt, dass du schon am Flughafen deine Gastfamilie innigst umarmt hast. Das wirst du ja tagtäglich dann mehrmals gemacht haben. Wann hattest du das Gefühl, dass du zu Hause bist?
Das Gefühl, weil ich zu Hause war, war bestimmt nach einer Woche. Aber ich glaube, dass ich am ersten Tag oder zweiten schon wusste, dass ich zu Hause bin, dass ich mich hier wohlfühle und dass ich hier meine Zeit auch gut leben kann. Einfach, weil ich bin angekommen, ich wurde herzlich begrüßt und man hat sich direkt auf Anhieb verstanden. Und da wusste ich, okay, hier kann ich leben.
Muss man sagen, Tim, du bist so ein lieber Kerl, ne? Oder?
Meistens.
Wie war der erste Schultag? Du bist angekommen. Alle haben Hurra geschrien. Endlich einen Sachsen an unserer Schule. Wie war das?
Der erste Schultag hat mir Angst gemacht, weil neue Schule, ich habe nicht groß Schulen gewechselt und ich hatte auch schon in Deutschland Angst, wie es dann so ist, in einem neuen Jahrgang zu sein, wenn ich nicht mehr mit den Leuten seit der 7. Klasse zusammen bin und dann in Kanada wieder neu irgendwo anzukommen und zu gucken, Freunde zu finden direkt und ähnliches, hat mir Bedenken gegeben. Ich hatte ein bisschen Angst. Gute war, dass meine Mutti mich direkt am ersten Schultag zur Schule geschafft hat und mir gesagt hat, was ich machen muss, dass ich halt einfach vorne ins Office gehe und so sage, ja, ich bin hier, ich brauche einen Stundenplan, wo muss ich hin? Ich bin neu, ich bin Austauschschüler. Ich bin dann ausgestiegen, ich habe meinen Rucksack gepackt und ich bin reingelaufen. Ich war direkt erstmal erstaunt, wie groß die Eingangshalle war. Du bist reingekommen und du hast direkt Riesentreppe gesehen und da ein langer Gang und hier ein Gang. Das ist ja sowas, was wir in Deutschland ja auch eher weniger haben. Also ich bin auch schon an einer größeren Schule, aber so das Foyer alleine so groß zu haben, hatte ich so auch noch nicht gesehen. Heißt, ich bin rein und ich bin zum Office und war so, ja, hallo, ich bin Tim, ich bin Austauschschüler. Und dann habe ich meinen Stundenplan bekommen und mir wurde erklärt, wo ich hin muss. Dann habe ich mich in meine erste Klasse gesetzt und das war Cafeteria sogar, Culinary Arts. Da haben wir gekocht, beziehungsweise am Anfang noch nicht, aber später dann im Jahr. Und das heißt, ich bin dann in das MPR, Multipurpose Room heißt das, und ist quasi so ein Raum, der für alles so ein bisschen genutzt wird. Da ist die Cafeteria drin, da werden Sitzungen gehalten für die Schüler und ähnliches. Und da ist auch die Theaterbühne direkt. Und da bin ich in die Küche rein. Ich kannte natürlich niemanden und bin deswegen erstmal ein bisschen auf Abstand geblieben und ähnliches. Zum Glück war unser Lehrer total cool. Dem habe ich mich, glaube ich, auch am besten mit angefreundet aus der Schule und war dann direkt, okay, hallo Leute, ich bin Chef Hamish. Ich werde euer B-Kursleiter sein. Was bedeutet, das ist wie unser Klassenlehrer dann, aber dass es Kurse sind, ist ja Wir haben dann so, wollten wir eigentlich Vorstellungsspiele machen, die wir nie gemacht haben. Aber die brauchten wir irgendwie auch gar nicht so richtig, weil man in der Küche so viel miteinander interagiert, dass man sich einfach dadurch kennenlernt und so immer so ist. Kannst du mir mal zeigen, wie man das schneidet und ähnliches? Dass man dann wirklich einfach so Bindungen aufbaut, dass man gar keinen Icebreaker, wie man so schön sagt, brauchte. Dann habe ich meine erste Unterrichtsstunde geschafft. Dann hatte ich Wehrunterricht und dann kurz vor Mittagspause saß ich neben jemandem, war so, ja, was macht man denn hier eigentlich so zum Spaß in der Mittagspause? Gibt's hier was zu essen? Wie läuft das denn hier so? Zufälligerweise war die Person, die neben mir saß, in Creative Writing. Eine der Personen, mit der ich mich auch am besten angefreundet habe, einer meiner besten Freunde, auch heute noch, einfach weil wir direkt nebeneinander saßen und ich so blöd gefragt habe, ja, was macht man denn jetzt hier so? Kannst du mich bisschen zeigen, wie es hier funktioniert? Dass ich dann in die Gruppe direkt mit aufgenommen wurde, dass ich innerhalb von einem Tag quasi schon direkt Freunde gemacht habe und in der Freundesgruppe fest drinne war. Natürlich als der Ausländer noch, aber nach einer Woche war ich schon so integriert, dass ich auch einfach nur noch Tim war. Deswegen würde ich sagen, dass mein erster Tag sehr gut gelaufen ist, wo viele, glaube ich, auch träumen würden von, dass sie direkt am ersten Tag Freunde finden und in eine Gruppe passen. Das war einfach total cool, dann den Rest des Tages noch ausklingen zu lassen und noch die restlichen Unterrichtsstunden zu absolvieren und dann einfach nach Hause zu gehen und abgeholt zu werden und weiter mit seiner neuen Familie interagieren und zu reden und sich auszutauschen und zu kochen und all jenes.
Wobei ich sagen muss, Tim, wo du sagst, ich hatte am ersten Tag schon eine Freundesgruppe und so weiter. Es kommen ja die wenigen zurück und sagen, ich hatte Glück mit meiner Gastfamilie, ich hatte Glück an meiner Highschool, ich hatte Glück, dass ich so schnell Freunde habe gefunden. Dann sage ich immer, ich habe immer super Schwierigkeiten mit dem Begriff Glück. Irgendwas strahlt dir aus. Irgendwo bist du eben so, dass das alles passt. Und ich sage immer wieder, wenn du dich eben, du darfst dich eben tagsüber nicht oder in der Schule nicht auf der Toilette einschließen, musst auf die Leute zugehen. Wo willst du sowas lernen, wie du gerade am Anfang sagtest? Du kommst in eine neue Schule rein, du hast null Ahnung, du bist aufgeregt und so weiter. Aber es gibt keinen Weg zurück. Du musst ihn ganz einfach gehen. In Deutschland kommt immer der Schritt zurück. Und deshalb stagniert immer die Entwicklung bei so vielen Leuten. Immer wenn irgendwelche Hürden sind oder Herausforderungen, dann rücken die zurück. Und irgendwann fragen sie sich, warum kriege ich keine Chance im Leben? Aber da muss man eben selber was dafür tun. Und das finde ich eben so schön. Das ist deine Art, auf die Leute zuzugehen. Und die merken, dass du es ernst meinst. Und dann funktioniert das. Wie viele Schüler warten hier an der Schule?
Wir waren gar nicht mal so viele. Also wir waren eine sehr kleine Schule, dadurch, dass ich ja in einem sehr kleinen Ort gewohnt habe. Ich glaube, wir waren so 400 Schüler und gefühlt waren davon 10% Austauschschüler. Also wir hatten einige Austauschschüler bei uns an der Schule.
Hast du viel mit den Austauschschülern gemacht oder viel mit Einheimischen? Oder gemischt?
Ich habe vor allen Dingen, also gemischt, ja, aber ich habe vor allem mit meinen kanadischen Freunden viel gemacht und habe dann halt immer so die anderen, also ein, zwei andere Austauschschüler so ein bisschen mit reingenommen, einfach weil ich mich gut mit denen verstanden habe und weil die auch einfach super in die Gruppe gepasst haben. Aber ich habe besonders viel eben mit Kanadiern gemacht und habe deswegen auch da meine Freundschaften einfach um einiges verstärkt, weil mit Deutschen im Ausland ist es ja immer so, die wollen kein Englisch sprechen, die trauen sich das immer nicht, die sagen, mein Englisch ist so schlecht, deswegen spreche ich lieber Deutsch. Selbst wenn du ein grottiges Englisch hast, wird trotzdem jeder sein Bestes geben, dich zu verstehen. Deswegen, also ich hatte sowieso nicht große Angst, dass Leute mich nicht verstehen, weil meine Englischkenntnisse jetzt nicht so schlecht sind, aber auch eben andere Austauschschüler aus Deutschland, die haben immer ein bisschen Bagger gehabt, wenn die sprechen. Die haben sich nie getraut, im Unterricht sich zu melden. Und ich war immer so, sag doch einfach was. Das Schlimmste, was es ist, ist falsch. Und du kannst dann korrigiert werden. Du kannst eigentlich nur was lernen, wenn du was mitteilst im Unterricht und etwas beiträgst zum ganzen Geschehen. Und deswegen fand ich das immer ganz cool, wenn ich quasi so ein paar von den Austauschschülern, von den Deutschen, die sich immer nicht so getraut haben, so ein bisschen mitgezogen habe. Und dass sie erstens ihr Englisch verbessern und auch zweitens einfach mehr in das Schulsystem integriert sind und auch andere Freunde finden als nur die ganzen anderen Deutschen und einfach auch Englisch sprechen.
Nach wie vielen Monaten hast du Ironie, Witz, Humor im Englischen verstanden?
Ach, das wusste ich schon, bevor ich nach Kanada bin.
Was? Warst du so gut?
Ja, vielleicht eine wichtigere Frage, wann ich angefangen habe, Englisch zu träumen, weil das ja so ein bisschen die große Hürde ist. So, wenn man Englisch träumt, dann weiß man, die Sprache kann man perfekt quasi. Ich bin der Meinung, ich habe auch vor Kanada schon teilweise Englisch geträumt, aber besonders nach so ein, zwei Monaten in Kanada habe ich gar kein Deutsch mehr geträumt. Ich habe auch Deutsch gar nicht mehr gedacht. Es ist nicht so, dass ich mir was Englisches gehört habe, dass es Deutsch übersetzen musste und dann meine Antwort auf Deutsch ins Englisch übersetzt habe. Das ging einfach Englisch rein und Englisch wieder raus direkt, weil die Sprache ab irgendeinem Punkt so gesessen hat, dass man keine Angst mehr hatte, auch was Falsches zu sagen. Weil wenn man was Falsches gesagt hat, dann hatte ich trotzdem eigentlich jeder verstanden, weil der Kern deiner Aussage ja trotzdem immer verständlich gemacht werden kann.
Mein jüngsten Felix, der schon 10 Jahre in England wohnt, der hatte sich an der Highschool in den USA komplett in die englische Sprache verliebt und können Sie sich ihr Leben ohne Englisch nicht vorstellen. Das ist bei ihm völlig normal. Und wahrscheinlich bist du auch mal einer, der dann weltweit arbeitet. Gerade wenn du auf den Arbeitsmarkt kommst, dann wird der Arbeitsmarkt schon so komplett anders sein als jetzt. Ganz kurz mal Telegram-Stil. Wie war dein Stundenplan? Was hast du dir zusammengestellt? Konntest du deine Talente, Fähigkeiten ausleben? Hast du bestimmte Sachen in dir entdeckt, wovon du vorher in Deutschland keinen blassen Schimmer hattest?
Durchaus, ja. Ich habe so ein bisschen nur das gewählt, worauf ich Lust hatte, weil natürlich will ich nicht unbedingt ins Ausland gehen, dass ich einfach nur weiter genauso acker, wie ich hier in Deutschland meine Schullaufbahn mache. Und ich habe dann halt so spaßigere Fächer gewählt, wie zum Beispiel Culinary Arts, wo ich einfach kochen kann. Oder Food Studies, was auch Kochen ist, einfach weil ich Kochen selber so liebe, aber es halt nie groß gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte oder ähnliches, aber es eigentlich mal lernen wollte, richtig. Das hat mir die Schule zum Beispiel ermöglicht. Auch Chemie zum Beispiel habe ich gewählt, was ich auch abgewählt habe, bevor ich nach Kanada bin. Aber ich wollte es ein letztes Mal noch machen, um positive Erinnerungen von Chemie zu haben, weil es mir in der Schule immer schwer gefallen ist hier in Deutschland. Aber in Kanada zum Beispiel fiel es mir relativ einfach. Habe ich mich gefreut immer, dass ich in Chemie, in einem meiner schlechtesten Fächer auch, einfach mal gute Noten hatte. Genauso wie in Mathe. In Mathe war ich ab der 7. Klasse ganz grottig auf einmal. Und das hat sich in Kanada einfach total wiederbelebt. Und da habe ich Einsen und Zweien geschrieben. Das hat mir auch geholfen, jetzt in der 11. Klasse einfach Sachen besser zu verstehen und schneller hinterherzukommen und durch das Vorwissen auch schon Sachen zu wissen, die ich dann halt einfacher anwenden kann. Aber ich habe auch Psychologie gewählt. Psychologie war wahrscheinlich eins meiner Zweitlieblingsfächer, weil Psychologie mich schon immer interessiert hat. Als ich meine Schule rausgesucht habe, war ich so, ich will unbedingt eine Schule, die Psychologie und Theater hat. Theater habe ich dann doch nicht gemacht, aber Psychologie habe ich gemacht und das war total cool. So über den Kopf zu lernen, wie der Mensch funktioniert, das vielleicht auch einfach was ist, was ich später im Studium nutzen kann, wenn ich Psychologie studieren möchte, dass es Spaß gemacht hat und ich gleichzeitig noch einen Nutzen daraus habe, was ja immer das Wichtigste ist, finde ich. Ansonsten habe ich einfach auch so ein bisschen was zu schreiben gemacht, einfach so Englisch, ganz normale Klassen, dass ich mein Schriftbild verbessere, meine Rechtschreibung allgemein schon nicht so besonders ist. Ja, das waren so die coolsten Fächer, die ich einfach genommen hatte, weil man einfach nicht den Druck hatte, man muss was Wissenschaftliches machen, denn du kannst doch einfach was zur Kreativität machen oder was Gesellschaftliches. Du musstest auch keinen Sport machen, was mir auch sehr entgegenkam.
Was du gerade sagtest, Chemie, Mathematik und so weiter, bist du ja nicht der Einzige. Deshalb wundern sich auch Eltern, wie nach einem Auslandsjahr Schüler zurückkommen oder ihre Kinder zurückkommen und die vorher vielleicht 2,6, 2,8 standen, dann völlig entspannt ihr Abitur mit 1,9 machen, lass es 2,1 sein, weil im Ausland hast du eine andere Lernsystematik, dann wird der Spaß vermittelt im Unterricht. Also es ist nicht so ein auswendig Lernen wie an deutschen Schulen. Es kommt ja auch oft mal der Kommentar, dass das deutsche Schulsystem voll auf Angst aufgebaut ist. Wie willst du da ordentlich lernen fürs Leben? Ein Hinweis, lieber Tim, muss ich dir geben, muss ich immer geben. Wenn jemand sagt, ich will Psychologie studieren, du hast dann noch ein bisschen Zeit. Dann sage ich immer, warum willst du Psychologie studieren? Du würdest dich wunderbar eignen, weil du kannst gut mit Menschen. Menschen lassen sich auf dich ein. Hast ja gesehen, dass du schnell Freunde gefunden hast. Warum machst du denn mal nicht sowas wie Bildungsstock, dass du Schüler, Eltern berätst, dass sie ein Auslandsjahr zum Beispiel machen, also nur ein Beispiel, und dass sie so an der Persönlichkeit gewinnen, dass du dann eben irgendwie an den Symptomen rumdoktern musst, wenn der Kopf nicht mehr stimmt und so weiter, sondern dass die so viel Persönlichkeit haben und dann selbstbestimmt durchs Leben gehen. Das ist dann eine bessere Variante. Ich sage auch immer zu meiner Hausärztin, wenn ich Bildungsminister wäre in Deutschland, gäbe es für jeden jungen Menschen ein gefördertes oder ein bezahltes Auslandsjahr während oder nach der Schulzeit. Und sofort hätten wir tausende Probleme nicht mehr. Das ist ganz einfach aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung. Du hast ja selbst gemerkt, dass du mit ein, zwei Jahren Persönlichkeitsvorsprung jetzt zurückgekommen bist, dass du völlig anders durchs Leben gehst. Stimmt's?
Ja, absolut.
Also, wenn du willst nach den intelligenten Work and Travel immer noch Psychologie studieren, dann mache es. Wie waren die Nachmittage? Du warst an der Highschool in Nordamerika, dann schwärmt man ja immer über die Nachmittage. Wie hast du die gestaltet?
Meine Nachmittage waren eigentlich relativ langweilig meistens, dadurch, dass ich wieder in einer sehr entspannten Familie war. Wir waren nicht so die großen Macher. Wir haben nicht groß Sport zusammen gemacht. Wir waren nicht unbedingt Kanu fahren jedes Wochenende. Wir waren immer sehr entspannt vom Fernseher und haben ja zusammen gekocht dann. In der Mitte der Woche hatten wir immer Impro-Theater und das war eine Sache, die mir total viel Spaß gemacht hat, die ich total gerne gemacht habe. Wir haben es dann später noch aufgeweitet auf zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Es war total cool, so mit den ganzen anderen Kanadiern und noch zwei Deutschen anderen. Die anderen haben sich nicht so getraut. Spanier haben auch so immer so ein bisschen Angst gehabt, da zu sein und so zu sprechen. Und das Schwere am Impro-Theater ist ja, vor allen Dingen, wenn du in dem Land bist, wo Englisch nicht deine erste Sprache ist, dass du ja innerhalb von Millisekunden was verstehen musst und dann daraufhin gehend reagieren. Und das war eine Herausforderung am Anfang, aber das hat auf jeden Fall auch geholfen, dass man einfach im Kopf schneller unterwegs ist, einfach weil du keine Zeit hast, groß nachzudenken und zu überlegen. Du musst es mit deiner Intuition gehen. Deswegen hat man seine Englischkenntnisse nicht nur unfassbar schnell verbessert, sondern auch einfach seinen Kopf im Allgemeinen, weil die Schnelligkeit hinter Impro-Theater einfach so verdammt groß ist, wenn da alle im Kreis stehen und dann heißt Zap und alle klatschen und auf bestimmte Wörter müssen alle bestimmte Sachen machen und das muss total schnell gehen alles. Oder wenn wir auch Aufführungen hatten, wenn Leute aus dem Publikum einen Begriff zuwerfen und man innerhalb von 5 Sekunden eine ganze Szene aufgebaut haben muss und mit Story und Charakteren und allem, ist es schwierig. Das war so mein Lieblingsteil von meinen Nachmittagen in Kanada, einfach meinen Freunden Impro-Theater zu machen und dann auch bei unseren Aufführungen anderen zu zeigen, wie gut wir sind und was für ein krasses Impro-Team wir sind. Ansonsten waren die Nachmittage immer sehr entspannt. Ich bin ab und zu mal nach der Schule ins Fitnessstudio gegangen, dadurch, dass ich keinen Sport hatte, aber Sport im Allgemeinen eigentlich ganz cool finde und bin halt immer ins Fitnessstudio gegangen, was halt auch nicht weit war. Es war direkt neben unserer Schule im Community Center. Deswegen konnte ich da einfach nach der Schule rüberstolzieren oder wenn ich eine Freistunde hatte und ins Fitnessstudio gehen. Ansonsten immer zu Hause mit meiner Mutter gesessen und habe Fernsehen geguckt und zusammen gekocht mit ihrem besten Freund und ähnlichem. Auch besonders die Wochenenden waren immer cool, weil Samstag war immer Pizzanacht. Da haben wir jeden Samstag, haben wir Pizza selber gemacht. Selber Teig, selber belegt, alles. Und da war die ganze Familie da. Also meine Gasteltern, mein kleiner Bruder, meine Cousins und Cousinen. Also mein Cousin und meine Cousine, weil es war nur eins von beiden. Mein Onkel, meine Tante und meine Großeltern. Und das sind dann doch schon einige, die da waren. Da kam ab und zu vielleicht ein paar Freunde von mir oder von meinem Cousin oder von Helen, von meiner Mutter. Deswegen meine Freizeit habe ich durchaus auch produktiv genutzt im Sozialsein. Auch wenn es natürlich auch Tage gab, wo ich einfach im Bett lag und auf Netflix oder am PC am Zocken oder ähnliches. Es war nicht so, als ob es so die ganze Zeit war, ich muss aus meiner Zeit was machen, sondern ich bin hier zu Hause, ich kann was machen, aber ich kann auch mal entspannen.
Wie war Weihnachten in Kanada? Hast du deutsche Weihnachtslieder gesungen? Hast du denen gezeigt, wie schön Weihnachten in der Weihnachtshauptstadt Dresden ist?
An Weihnachten war das jetzt nicht ein riesengroßes Fest, aber es war durchaus die ganze Familie da und man hat Geschenke füreinander gemacht, ganz normal, wie man es hier in Deutschland auch kennt. Deutsche Weihnachtslieder habe ich jetzt nicht so gesungen und allgemein haben wir jetzt auch nicht gesungen, weil wir, da wäre ich die einzige Person gewesen, die gerade singt. Wir haben dann mit der Familie am Baum gesessen und haben Eierpunsch getrunken, haben Geschenke ausgepackt und vergeben und alle haben zugeguckt. Es war ein riesengroßes Beisammensein. Ja, es war nicht so wie in Deutschland, weil ich zum Beispiel habe Weihnachten immer ziemlich relativ alleine verbracht mit meinen Großeltern im Urlaub. Das heißt, drei Personen, zwei Zimmer, relativ eng, ziemlich angespannt immer. Aber stattdessen hatte ich ein Weihnachten, was einfach mit einer riesen Familie war, wo man sich richtig willkommen gefühlt hat. Eine der Sachen, die ich auch nie vergessen werde: Ich habe von meiner Gastgroßmutter habe ich einen Ring geschenkt bekommen, ein Erbstück, um genau zu sein, von einer verstorbenen Freundin von ihr. Und das war der Punkt, wo sie zu mir gesagt hat, dass ich Teil der Familie bin und dass ich von meiner Gastfamilie schon aufgenommen wurde. Dass ich Teil der Familie bin, war mir schon vorher klar, aber der Punkt, wo meine Gastgroßmutter gesagt hat, hier, damit kannst du mehr anfangen als ich, du bist mir wichtig, du bist Teil unserer Familie, wusste ich, dass das auch, dass ich jetzt wirklich Teil der Familie bin und dass Weihnachten jetzt nicht nur ich als internationaler Schüler da bin, sondern dass es ein Familienweihnachten jetzt richtig ist.
Ich denke mal, der Ring war viel, viel mehr Wertschätzung zu Weihnachten, als wenn er hätte eine große Shoppingtour gemacht.
Genau.
Weil da sagen ja auch Schüler auch zu Geburtstagen oder Weihnachten, wenn sie angerufen werden von ihrer ehemaligen Gastfamilie und die sagen, die Tür wird für dich immer offen stehen und so weiter, da kriegst du richtig mit, wie ergriffen die sind. Und das ist doch wunder, wunderschön, weil so in Highschool-Jahr, und ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm, egal ob Schüler oder Eltern, dass das so intensiv ist, ne? Das ist da wahnsinnig intensiv, weil es ist 100% soziales Leben. Da ist nicht irgendwie Urlaub, irgendwie gemalte Träume oder gekauftes Glück oder sonst was. Es ist soziales Leben pur. Und das ist das Wunderschöne an der ganzen Sache. Nee, freue ich mich. Ich denke mal, der Ring, der würde heilig sein. Nee?
Ist er auch, ja.
Kann ich mir
Also,
gut vorstellen.
ja, also das war, da war ich geschockt einfach, weil ich zum Beispiel habe natürlich auch Mühe gemacht bei meinen Weihnachtsgeschenken. Ich habe selber gebacken mit ein paar Freunden. Das ist quasi, was ist, was von Herzen kommt, so die typisch deutschen Plätzchen. Dann so ein Ringgeschenk zu bekommen, war halt auch was, womit man gar nicht rechnet. Und auf einmal steht deine Gastgroßmutter vor dir und ist so, ich habe hier was Kleines für dich. Und ich hoffe, es gefällt dir. Und dann ist da so ein Erbstück drin und du weißt gar nicht, wie du darauf reagieren sollst, außer in Tränen auszubrechen.
Ich denke mal, deine Balance hast du in Kanada auf alle Fälle gefunden. Ne? Was sind deine Highlights gewesen? Du hast ja jetzt schon vieles aufgezählt, aber das mal nochmal zum Schluss sagen, wenn du das mal zusammenfasst. Was sind deine Highlights? Oftmals wird gesagt, ja, was soll man da alles erzählen? Elias hat es, denke ich mal, perfekt auf den Punkt gebracht, wirst du auch bestätigen können. Er sagte, es sind die kleinen vielen Puzzlesteine, die das Highschool-Jahr so unvergesslich, so wunderschön machen. Was sagst du?
Ich sag, das Highlight war an sich das ganze Jahr. Aber es waren wirklich eher so die kleineren Sachen, wo viele sagen würden, das ist nichts Besonderes. Aber einfach mit seiner Familie auf dem Sofa zu sitzen und ein Eis zu essen oder ein Root Beer Float und einfach irgendeine Serie zu gucken auf Netflix, das sind die Momente, die einem nicht im Kopf bleiben, aber an die man sich immer trotzdem erinnern kann irgendwie. Einfach, es ist eine Bindung und diese Bindung war einfach das ganze Highlight und es sind diese Puzzlesteine als Menschen vor allen Dingen auch, die so das ganze Bild zusammensetzen. Das Highlight war nicht irgendwo in einem anderen Land zu sein, was auch cool war. Das Highlight war nicht an einer neuen Schule zu sein, was auch cool war. Das Highlight war nicht unbedingt eben neue Sachen gelernt zu haben. Was auch cool war, das Highlight war wirklich einfach die Menschen, die man kennengelernt hat, die Menschen, mit denen man immer noch Kontakt hat, die Menschen, die einen aufgenommen haben. Außerdem auch, wer man selber geworden ist in dem Zeitraum durch die ganzen Menschen, die einen umgeben haben.
Ich denke mal, eine große Anzahl deutscher Familien träumen von den funktionierenden Familienleben. Weil gerade unsere Gesellschaft, unsere ganze Politik und so weiter, finde ich, diese ganze Entwicklung finde ich nicht schön. Ganz kurz noch, wie war die Kommunikation mit deinen Großeltern zu Hause?
Die Kommunikation nach Deutschland war eigentlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen ausgehandelt, dass man einmal die Woche telefoniert oder alle 2 Wochen, wo es am Anfang hieß, jeden Tag. Wo ich dann gesagt habe, das ist vielleicht ein bisschen viel. Dann habe ich immer alle 1, 2 Wochen angerufen, über Skype damals noch, wo es das gab. Und da habe ich einfach eine halbe Stunde bis Stunde geredet, wie es so läuft, was die Woche passiert ist, was so gegessen wurde und einfach auch, wie es gesundheitlich steht, dadurch, dass meine Großeltern dann doch schon auch ein bisschen älter sind. Aber die hatten auch nie Angst irgendwie, dass es mir nicht gut ging, weil die waren ja auch im engen Kontakt hier mit Bildungsdoc und GLS, haben dann immer auch Sachen gehört und meine Zeugnisse gesehen, wie gut ich in der Schule bin, zur Abwechslung mal. Und deswegen, ja, es war total entspannt. Manchmal dachte ich mir natürlich, eigentlich dort anrufen, bringt nichts, ich lebe jetzt hier. Aber es war durchaus schön, mit seiner Blutsfamilie mal wieder zu telefonieren und kurz zu reden, wie so alles läuft in Deutschland.
Liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso Spaß gemacht, Tim zuzuhören, von seinen Erlebnissen zu berichten. Ein ganz toller Junge. Ich freue mich riesig. Wir werden mit ihm weiter zusammenarbeiten und natürlich in Verbindung bleiben. Es ist bei uns Usus. Unser lieber Gast hat immer das letzte Wort zum Sonntag. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Das Wichtigste an all die, die drüber nachdenken, ein Auslandsjahr zu machen, alles, was ich sagen kann, tut es. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nämlich, dass ihr neue Leute kennenlernt, dass ihr aus eurer Schale herauskommt und mehr ihr selbst seid. Das Schlimmste ist, dass ihr ein neuer Mensch werdet, der sich ins Positive entwickelt hat.
Kann man zusammenfassen, trau dich, Ausrufezeichen.
Genau.
Liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn wir uns zu einer Beratung sehen zum Highschool-Jahr. Dann besprechen wir mal alles, finanzierbar ist alles. Und Sie haben ja bei Tim gesehen, wie genial Ihr Kind zurückkommt. Loslassen ist ein Prozess für uns Eltern, ist schwierig, aber machen Sie es ganz einfach. Ihr Kind hat auch diese Chance verdient, die es heutzutage gibt. Lieber Tim, dir alles, alles Gute. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Vielen Dank und es war schön da zu sein. Tschüss.